Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Hier bei Fazit am Ende eines Sonntags, an dem 1 Million Polen auf die Straße gingen, um zu protestieren gegen die Regierung. Und das 2 Wochen vor den Wahlen im Land. Darüber reden wir gleich. Der brasilianische Musiker Gilberto Gil ist auf Abschiedstour. Eindrücke vom Konzert des 81-Jährigen in Berlin haben wir in dieser Fazitsendung. Und in Berlin findet derzeit auch der Herbstsalon des Maxim-Gorki-Theaters statt und fragt, was der blutige Zerfall Jugoslawiens mit dem heute zu tun hat. Und eine Premiere des Abends haben wir auch, und zwar Hindemiths Matisse, der Maler am Staatstheater Nürnberg. Auch deshalb interessant, weil es dort eine neue musikalische Leitung gibt. Im Wahlkampf in Polen wird mit harten Bandagen gekämpft. Die regierende PiS-Partei liegt zwar in den Umfragen vorne, könnte aber ihre Mehrheit verfehlen, und zwar auch, weil rechts von ihr eine andere Partei Zulauf gewinnt. Heute demonstrierten in Warschau rund 1 Million Menschen gegen die Politik der Regierungspartei. Millionen andere verfolgten die Proteste am Fernsehen. Aufgerufen dazu hatte die Opposition, deren Führer Donald Tusk von einem Zeichen für die Wiedergeburt Polens sprach. Mit dem Autor und Schauspieler Adam Gusowski konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Da war er gerade auf dem Weg zurück aus Warschau nach Berlin. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend, das stimmt, auf der Autobahn.
Es war Ihnen anscheinend sehr wichtig, Adam Gusowski, an dieser Demo teilzunehmen. Haben Sie das als Beobachter getan oder auch aus Protest gegen die Regierung?
Nein, weder noch, muss ich ehrlich zugeben. Ich arbeite gerade ziemlich intensiv an einer Podcast-Reihe über Polen. Wir gehen sehr tief in jedes Thema. Die Themen sind sehr vielfältig. Unter anderem geht es um Protest in Polen, und um für dieses Thema zu recherchieren und dabei zu sein, sind wir mit einem Team nach Warschau gefahren, also für die Kosmopolen-Versteher. Das heißt, es ist schon ein Teil meiner Arbeit, aber es ist auch ein Teil meines persönlichen Engagements für dieses Land, für diese Gesellschaft, die ich sehr gut kenne und die ich auch sehr schätze, auch wenn ich seit 30 Jahren nicht mehr in Polen lebe.
Wie haben Sie denn diesen Protest heute erlebt? Wie war die Stimmung?
Das war wirklich sehr überraschend, weil die Stimmung war sehr locker, sehr positiv aufgeladen. Also natürlich hat das Wetter mitgestimmt, Sonnenschein, gute Temperatur. Alle hatten ein Lächeln auf den Gesichtern, aber man spürte auch wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Man merkt, wie die Leute auch gierig danach sind, endlich dieses Kreuz auf dem Wahlzettel zu malen, zu zeichnen, zu setzen. Diese Stimmung hat sich wirklich durchweg durch alle Altersgruppen, durch alle Menschen, egal wie sie angezogen waren oder wie groß, wie klein, wie breit, wie schmal sie waren, alle sehr positiv. Aber ich muss dazu sagen, dafür haben auch die Redner gesorgt. Immer wieder kam es von der Bühne, egal von welchem Politiker oder von welchem Redner: Wir sind hier für ein positives Polen, ohne Hass, ohne Spaltung. Das war wie ein Mantra, immer wieder zu hören. Aber wir dürfen nicht vergessen, nicht alle waren bei dem Marsch dabei. 1 Million, das haben Sie schon angedeutet, circa 1 Million Teilnehmer. Aber ich habe gestern schon Leute getroffen, die nicht an dem Protest teilgenommen haben, weil sie sich nicht mit PO identifizieren bzw. instrumentalisieren lassen wollen.
Wir haben hier bei Fazit ja auch berichtet über den Wahlkampf, der sich unter anderem zum Beispiel direkt gegen Leute wie die Filmemacherin Agnieszka Holland richtet. Ja. Würden Sie sagen, als Polenversteher, das ist auch eine neue Dimension von Wahlkampf oder von Kulturkampf, den man da beobachten kann, oder ist das übertrieben?
Ja, ich habe mich extra, um dieses Thema zu bearbeiten, mit Maria Gruszewska getroffen, eine polnische Regisseurin, die auch in dieser Kulturszene sehr gut vernetzt ist. Einfach mal gefragt, ist es eine neue Dimension oder ist es Normalität? Und sie sagte, ja, leider haben wir uns schon daran gewöhnt, dass egal was von der Kunstszene kommt, sofort mit einer fast hysterischen Reaktion verbunden wird, eben Seiten von den Politikern, von der Regierung. Das heißt, es ist schon natürlich ein nächster Level, klar, also nächste Stufe der Eskalierung. Und teilweise wurden auch Morddrohungen ausgesprochen an das Team, an die Schauspieler. Aber dann merkt man schon, dass wir kurz vor den Wahlen sind. Also die Stimmung insgesamt, die Spaltung insgesamt ist wirklich sehr heiß.
Sie haben ja eben beschrieben von der Diversität der Demonstranten auf der Straße in Warschau. Würden Sie sagen, das waren Menschen, die aus dem ganzen Land da angereist sind, oder doch dann eher ein städtisches, urbanes Publikum?
Ja, ich habe mich extra umgehört, einfach mal gefragt, woher sie kommen. Sie kamen wirklich aus ganz Polen, aus Schlesien habe ich Leute getroffen, das sind Stunden von Warschau entfernt, auch aus Sopot, das muss man, also bei Danzig, auch da waren sie Stunden unterwegs. Ich meine, wir sind jetzt gerade auf der Autobahn unterwegs und stehen immer wieder im Stau. Das sind alles Autokennzeichen, die einfach mal darauf hinweisen, es war eine Demonstration von Menschen aus ganz Polen. Ich würde gerne, weil gerade wenn Sie die Vielfalt ansprechen, also zwei Sachen haben mich überrascht. Viele Leute waren noch von der alten Garde, also Leute, die noch 89er-Bewegung miterlebt haben, Solidarność und den ganzen Umbruch. Das heißt, auch ältere Leute waren dabei. Was mir aber wirklich fehlte, war die Jugend. Die jungen Leute waren nur vereinzelt zu sehen und das haben wir auch mit einer Soziologin besprochen gestern. Es ist wohl so, dass die jungen Menschen sich weniger für die Wahlen interessieren, für die Politik und das hat man auch heute bei dieser Demonstration, bei diesem Protestzug auch gesehen.
Wie erklären Sie sich, Adam Guzowski, den Zulauf dieser Parteikonföderation, einer Partei, die, ich habe es erwähnt, ja noch rechts von der PiS steht? Also wenn man eine PiS hat, eine EU-kritische rechtskonservative Partei, warum hat dann eine, die noch weiter rechts ist, überhaupt eine Chance? Wen erreicht die?
Das ist eigentlich ein Ergebnis der Polarisierung, der Spaltung der Gesellschaft. Das sehen wir hier in Polen, das sieht man auch in Deutschland mit der AfD. Das heißt, irgendwann mal erreichen die Halb-Hardcore-Themen und Halb-Hardcore-Thesen nicht mehr. Und weil sich diese Hassspirale, diese Hate-Speech-Spirale so schnell dreht, braucht dieser Motto immer wieder Sprit, eben auch von rechts außen. Und deswegen Konföderatia mit so einem Zuspruch. Und wir dürfen nicht vergessen, die polnische Gesellschaft verändert sich sehr stark, aber an der Veränderung haben vor allem Frauen, vor allem junge Frauen, eine ganz deutliche Kraft und Bedeutung. Und Konföderatia ist eine urmännliche Organisation. Ja? Also das sind junge Männer, die einfach mit diesen Veränderungen nicht zurechtkommen und sich auch so politisch, gesellschaftlich radikalisieren.
Das sagt der Autor und Podcaster Adam Guzowski, der am Marsch der Millionen in Warschau dabei war. Herr Guzowski, wann ist die Podcast-Ausgabe zu hören?
Die Kosmopolitan-Versteher sind jetzt seit 2 Wochen immer mit 2 Folgen jetzt online. Jeden Mittwoch kommt eine neue dazu und jetzt am nächsten Mittwoch kommt eine sehr spannende Folge über die polnisch-belarussische Grenze und die humanitäre Katastrophe vor Ort. Und ja, mit der Protestkultur beschäftigen wir uns dann in 2 Wochen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Guzowski.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Das Maxim Gorki Theater hat im Frühjahr mit dem Festival Gezi 10 Years After auf die Demonstrationen im Istanbuler Gezi Park geblickt, die tatsächlich schon 10 Jahre zurückliegen. Jetzt folgt der zweite Teil des Festivals und er richtet den Fokus auf den Balkan. Lost Yugoslavia, in 3 Worten, heißt diese neue Ausgabe des sogenannten Herbstsalons am Gorki. Es gibt Ausstellungen, es gibt Konzerte, Filme, Diskussionen und es gibt auch Theater. Es wird die Vergangenheit betrachtet, aber auch in die Zukunft geschaut. Barbara Behrendt berichtet über die ersten Premieren und Ausstellungen.
Ein Junge mit raspelkurzem Haar und Karohemd steht mutterseelenallein auf dem winterlichen Bahnhof von Sarajevo und spielt Ziehharmonika. Rechts und links neben ihm die verlassenen Gleise, von den Bahnhofspfeilern blättert die Farbe und das Graffiti ab. Schneeflocken taumeln auf die Schienen, während der Junge unverdrossen und aufrecht sein Lied spielt. Eine Partisanenhymne aus dem ehemaligen Jugoslawien. Dieses Video am Eingang zur Ausstellung der bosnischen Künstlerin Danica Dakic setzt dem Stillstand am Bahnhof von Sarajevo eine uralte Melodie entgegen und gibt damit einen nostalgischen Auftakt des Herbstsalons. Dabei ist es gerade nicht der sehnsuchtsvoll rückwärtsgewandte Blick, den das Festival aufs ehemalige Jugoslawien werfen will, sagt Shermin Langhoff, die Intendantin des Gorki-Theaters.
Manchmal ist es natürlich auch einfacher, aus der Distanz sich etwas anzuschauen. Also was hat ein Krieg hinterlassen?
verlassen, verwunden. Das ist vielleicht auch ein bisschen Mahnen. Also es ist eben nicht ganz so einfach. Heute Helme, morgen Panzer. Insofern geht es wirklich nicht um Nostalgie.
Der Herbstsalon möchte zwar auf Jugoslawien schauen, zugleich aber fragen, was dessen Zerfall vor 30 Jahren mit heutigen Krisenherden zu tun hat. Das ist schon deshalb wichtig, weil unser Gedächtnis erschreckend kurz ist.
Wie Sie erinnern, waren die ersten Narrationen auch in den Medien, als der brutale Angriffskrieg auf die Ukraine stattfand, sprach man vom ersten Krieg in Europa und hatte tatsächlich diesen Krieg in Jugoslawien vergessen.
Die serbische Künstlerin Milica Tomic nimmt sich in ihrem Ausstellungsraum die Geschichte von Omarska vor, ein Dorf im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina. Zu Zeiten Jugoslawiens gab es hier eine Eisenerzmine. In den Kriegen der 90er Jahren wurde daraus ein Folter- und Todeslager. In den 2000ern diente die Mine als Drehort eines Blockbuster-Kriegsfilms. Aus dieser unwahrscheinlich bewegten Geschichte des Orts macht Tomic allerdings eine allzu dröge Dokumentenschau, die man nur versteht, wenn man die Hintergründe bereits kennt. Zugänglicher ist da die Senica-Trilogie aus drei weiteren Videoarbeiten von Danica Dakic, die sie schon 2019 bei der Biennale in Venedig vorgestellt hat. In tristen Bildern zeigt die Künstlerin darin die monströsen Schornsteine der Industriestadt Senica und daneben zwei mittelalte Brüder. Der eine spricht nicht und sammelt täglich stundenlang Müll im Park auf, ohne Bezahlung. Der andere hängt seit 20 Jahren am Dialysegerät und hat eine Änderung des Organspendegesetzes durchgefochten. Eine Geschichte, die den utopischen Gestus feiert.
Diese zwei Brüder haben mich wirklich stark inspiriert und die sind so für mich die Helden. Und gerade jetzt, wo die großen gesellschaftlichen Utopien des 20. Jahrhunderts alle kaputt gegangen sind und nicht mehr existieren, ich glaube, wir brauchen eigentlich mehr Utopien.
Während Danica Dakic spricht, hört man im Hintergrund das Keuchen einer Frau, die in einem zweiten Video der Trilogie gegen die ewig kreisende Bühne im Nationaltheater in Senica anrennt. Ein Rennen gegen die Zeit, gegen die Welt, gegen die eigenen Grenzen, das sie nicht gewinnen kann. In einem dritten Teil porträtiert Dakic das Gebäude eben dieses Nationaltheaters, das den Krieg über jeden Tag Vorstellungen gespielt hat, jetzt aber zu verfallen droht. Nicht überall überwiegt das utopische Denken. Die Ausstellungen sind bei der Eröffnung noch deutlich spannender als das Bühnenprogramm. Die erste große Theaterpremiere von Oliver Frillitsch musste wegen eines Trauerfalls verschoben werden. Das rückte die junge Autorin, Regisseurin und Performerin Marina Frenk ins Zentrum. Mit ihrer hyperaktiven, tinnitusfördernden Musik, Schrei und Textcollage, eine Niere hat nichts mit Politik zu tun.
Eine Niere hat mit Politik nichts, gar nichts mit Politik zu tun.
Wie könne man, fragt Frenk rhetorisch, über Hungerstreik, daher die Niere, Folter und Gefangenschaft in Russland sprechen, wenn man selbst in Sicherheit lebe? Eine legitime Frage. Frenks ausgestellter Ratlosigkeit zuzuschauen, während sie in einem Gefängniskäfig oder auf einem Toilettenstuhl über die Bühne rollt, ist allerdings beim besten Willen nicht abendfüllend. Doch das ist ja lediglich der Auftakt des Herbstsalons. Bis Dezember soll hier breit diskutiert, sollen Theatertexte geschrieben werden. Außerdem sind neben 8 Filmen aus dem ehemaligen Jugoslawien auch 6 Gastspiele zu sehen. Darunter Moja Fabrika vom Nationaltheater Senica, jenem Theater, das Danica Dakic in ihren Videoarbeiten porträtiert. Bei allen losen Enden der Geschichte macht dieses Festival an vielen Stellen den Versuch der produktiven, gedanklichen Querverbindung.
Barbara Behrendt über den 6. Berliner Herbstsalon am Maxim-Gorki-Theater, der noch bis zum 10. Dezember geht. Heute ist der 1. Oktober und wir feiern in diesem Monat jeden Tag 100 Jahre Radio mit Originaltönen aus unserem Archiv zur Radiogeschichte. Heute geht es hier bei Fazit los und dieses Geräusch, das werden Sie jetzt noch öfter hören.
Ich besitze einen gültigen DDR-Reisepass mit einem Aus- und Wiedereinreisevisum.
Der Leidensweg Hans-Martin Schleiers begann.
Auf der Bundesstraße 22, Weiden-Oberfichtach.
100 Jahre Radio.
10. März 1972. Rudi Michel stellt die Olympiawelle vor, ein ganztägiges Radioprogramm, das eigens zu den Spielen in München gegründet wird.
Wir haben hier eine Welle geschaffen, die sich zwar, und das möchte ich sagen, nicht ausschließlich, keinesfalls ausschließlich mit Sport und Olympia befasst. Wir wollen uns bemühen, von morgens bis abends eine jeweils andere Form der Berichterstattung einzusetzen und den Hörer nicht mit Staccato-Reportagen von morgens bis abends zu ermüden. Ich denke, neben der alten Reportage, die durchaus ihren Sinn und ihre Form haben soll, auch an das Informationsgespräch, an den Kontakt zwischen Reporter und Moderator, wie es heute in den Magazinen sehr häufig üblich ist. Ich denke an das kurze Telefongespräch aus den einzelnen Stadien heraus. Ich denke praktisch an die Nachrichtengebung aus dem Stadion heraus, ohne Reportage. Und, das muss ich auch noch einmal sagen, natürlich auch an die aktuellste Reportage im Stil der Sportjournalistik, wie wir sie früher gehabt haben. Wenn uns das Ereignis dazu zwingt oder es das Ereignis hergibt.
100 Jahre Radio.
In Nürnberg hat heute ein neuer Generalmusikdirektor seinen Einstand gegeben als Nachfolger von Joanna Malwitz, die ja ab dieser Saison am Konzerthaus in Berlin ist. Er heißt Roland Böhr und dirigierte am Abend Matthias der Maler, die Oper von Paul Hindemith. Matthias der Maler, ein künstlerisches Werk, das sich mit dem Kunstschaffen beschäftigt, mit Fragen nach Autonomie, aber auch politischer Verantwortung von Künstlern. Matthias ist Matthias Grünewald, der den berühmten Altar schafft heute Abend, gesungen von Samuel Hasselhorn, der in seiner Karriere auch gerade so richtig durchstartet. Jörn Florian Fuchs war für Fazit bei dieser Premiere in Nürnberg. War das, Herr Fuchs, ein großer musikalischer Abend mit Roland Böhr?
Auf jeden Fall ein umjubelter Einstand und das ist für ihn auch ein Herzensstück gewesen, sagte er. Man spielte die etwas knappere Fassung, das sind so 2,25 Stunden Nettomusik. Es gibt nochmal eine Version, die ein Drittel länger ist, also das ist dann wirklich fast schon eine Grand Opera und hier eben etwas knapper, aber diese manchmal wahnsinnig süffigen Klangwelten, die einen überfluten und dann wieder das sehr Konstruierte, das bei Hindemith ist, also das durchaus etwas Sperrige und Spröde, diese beiden Dinge wechseln in dieser Partitur ja immer wirklich ab. Die hat Böhr sehr, sehr gut, finde ich, heute über die Rampe, aber auch zum Leuchten und Glühen gebracht.
Vielleicht hören wir an dieser Stelle einfach mal in einen Ausschnitt rein. Der sogenannte Höllenchor, ein Ausschnitt aus der Nürnberger Inszenierung von Matthias der Maler, Jörn Florian Fuchs. Der Chor ist, glaube ich, bei dieser Oper sehr wichtig. Die Partie des Matthias aber auch groß und anspruchsvoll. Wie hat sich denn Samuel Horn da geschlagen?
Er hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Er muss schon gegen diese Klangwelten und Klangwellen immer wieder ansingen. Das ist völlig klar. Aber er ist eben, finde ich, auf einem guten Weg bei seiner Karriere. Er muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Also diese Partie würde ich jetzt an seiner Stelle nicht 20 Mal singen an verschiedenen Häusern, weil sie extrem, extrem fordernd ist. Aber er macht das wirklich sehr, sehr gut. Dieses Ensemble, das sehr umfangreich ist, ist überhaupt sehr gut besetzt. Hans Kittelmann etwa noch zu nennen als Hans Schwalb. Er ist der Führer der aufständigen Bauern. Wir kommen ja gleich zum Inhalt und noch zur Regie und eben die Chöre sind sehr, sehr präsent. Also musikalisch muss man das Stück besetzen können, auch in den kleineren Partien und das ist Nürnberg auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen.
Diese Oper ist ja thematisch schon sehr abgehoben. Die wenigsten im Publikum dürften sich wohl identifizieren können mit Matthias und seinen Fragen. Wie wird diese Geschichte denn inszeniert von Jens Daniel Herzog?
Also er holt das in die Gegenwart, vielleicht nicht so ganz in die Gegenwart, weil wir sehen am Anfang einen Film und dieses Stück, das ja vor vielen Jahrhunderten eigentlich angesiedelt ist, das startet so in den 70er, 80er Jahren mit einer Kommune, einer Künstlerkommune, wie gesagt, im Film zu sehen. Da sind die wesentlichen Protagonisten des Stücks zu erleben und später sind wir dann einige Zeit danach und erleben also, dass die Karriere gemacht haben. Da gibt es einen, der hat sich dann eben der Kirche zugewandt und dann gibt es einen, einen sehr wilden Anarchisten, einen Aufständigen. Und Matthias Grünewald oder Matthis, der Maler, der ja schwankt so zwischen dem etablierten Kunstbetrieb und zwischen dem Aufsässigen. Das ist schon ein sehr, sehr interessanter Dreh, weil dieses Stück habe ich bis jetzt doch eigentlich nur in irgendwie letztlich historischem Ambiente oder in einem Ambiente gesehen, das dann ein bisschen durch Abstraktion das versucht zu machen. Aber man kommt ja eigentlich dieser Geschichte gar nicht aus, dass eben Matthis in seinem Atelier ist und dann kommt dieser Bauernführer und der solidarisiert sich erst mit den Bauern, dann ist ihm das zu anarchistisch, dann ist er eher so in Richtung Adel und das Ganze kann man eigentlich nicht mehr eins zu eins heute erzählen oder ich würde einfach sagen, das interessiert uns nicht. Und Jens Daniel Herzog bringt diese Konflikte einerseits, wenn man so will, fast schon überzeitlich in der Grundstruktur rüber, aber andererseits eben doch sehr, sehr konkret verortet in der Gegenwart mit dieser Rückblende. Das ist sehr intelligent gemacht, auch durch sehr elegante Bühnenübergänge, die Szenen wechseln wunderbar. Und es bleibt auch so ein fast nicht ironisches, aber ein augenzwinkerndes Fragezeichen. Am Schluss bleibt nämlich dann Matthis alleine zurück, nachdem übrigens dieser Höllenchor ihn in Versuchung geführt hat. Spielt auch viel Metaphysik und Religion in dem Werk eine Rolle. Und ganz am Ende kommt aber ein großer Goldrahmen. Und da bleibt Matthis drin. Und die Frage stellt sich also, ja, wie weit ist es mit der Autonomie dieses Künstlers? Oder bleibt er uns so fern? Bleibt er in diesem goldenen Rahmen? Oder auch die Frage, wie nah ist er uns gekommen? Und dann noch ein letztes, ganz kurzes. An diesem Abend gibt es eine Stelle, es gibt einen Sprech, Partie eingefügt, in dem jemand sagt, Sie sitzen alle hier auf teuren Premierenplätzen und ich muss mich aus Mülltonnen ernähren. Ich bin das Prekariat und jetzt überlegt euch mal, was ihr hier macht, ihr saturiertes Premierenpublikum. Sowas ist wahnsinnig peinlich normalerweise, aber hier funktioniert dieser 2-3-minütige Monolog wirklich sehr, sehr gut.
Und würden Sie diesen Abend auch in Gold rahmen?
In Gold, es ist bei dem Stück immer sehr, sehr schwierig, weil das Stück hat dramaturgisch so ein paar Probleme und das Publikum braucht normalerweise oder ist eher ein bisschen reserviert beim Applaus. Das war nicht der Fall. Der Funke ist übergesprungen. Das allein ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ich mag es gern. Es gibt viele, die das irgendwie nicht leiden können aufgrund dieser Thematik, die sich eben ja im Grunde Kunst über Kunst den Abend verhandelt. Aber ich finde, dass das gerade durch die Regie eben dann eine sehr, sehr persönliche Note und zwar nicht nur bei Matthis, sondern bei vielen anderen Figuren auch bekommen hat.
Jörn Florian Fuchs über Matthis, der Maler von Paul Hindemith am Staatstheater Nürnberg, inszeniert von Jens Daniel Herzog und unter neuer musikalischer Leitung von Roland Böhr. Nächste Vorstellung ist am 7. Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Birgit Dölling. Akel Labrassu. Mit dem Zusatz The Farewell to Berlin hat Gilberto Gil heute seinen Abschied auf der Bühne gefeiert im Berliner Tempodrom. Und dieses Konzert war auch eine Feier von Gilberto Gils 60-jähriger Karriere. Ohne ihn und vielleicht auch noch ohne Caetano Veloso wäre die Musik des Tropicalismo wohl nie so eingeschlagen, auch in Europa. Also diese typischen Sounds, die von Bossa Nova inspiriert waren, aber auch von Jimi Hendrix. Ende der 1960er ging es los und das heutige Konzert, Katrin Wilket, war sicher ja auch eine musikalische Reise durch die verschiedenen Jahrzehnte, oder?
Absolut. Also Abschiedstour muss man jetzt erstmal verstehen als zumindest für Berlin und man weiß es nicht, er ist ein Bühnenjunkie. Das sind diese famosen Fälle, wo es dann vielleicht nochmal mehrere Farewell-Tours gibt, wir wissen es nicht, aber so war es geplant. Insofern ging es durch ein breites Repertoire seit Ende der 60er bis fast in die Jetztzeit mit hinzuzuziehen, auch anderer Songs, die ihm irgendwie in seiner langen Laufbahn auch wichtig waren. So kam dann etwa auch Girl from Ipanema, durchaus kann man es Englisch nennen, weil er sang es dann tatsächlich mit seiner, ich finde, nicht ganz optimal singenden Enkelin im Wechsel auf Englisch und auf Portugiesisch. Also er zog auch so 2-3 andere Songs hinzu, die Leute genauso feierten, wo man merkte, dass, da hat er ganz starke Bezüge durch seine ganze Vita auch dazu.
Im Juni ist Gilberto Gil 81 geworden, also noch ein Jahr älter als Mick Jagger. Schlägt er sich auf der Bühne auch noch so gut? Ist er noch fit?
Doch, er hat so die Hälfte des Konzerts in diesem voll ausverkauften Tempodrom übrigens, also da war von 5000 Leute die Rede, hat er eigentlich als Sitzkonzert, sowohl von seiner Seite, auch seine Mitmusiker, als auch vom Publikumsseite, haben wir alle brav gesessen, habe ich erst gedacht, oh ja, er muss jetzt mit seiner Energie haushalten, aber man hat gemerkt, er hat die Power in der Hälfte, blieb er dann auch stehen, das hatte auch alle so seinen Sinn, bei einem bestimmten Lied blieb er stehen, alleine mit Gitarre. Er hat, die Stimme ist natürlich älter und brüchiger geworden, er hat diese markante Stimme immer noch. Er hat immer gespielt, auch mit so hohen Tönen und fast so ein Falsettgesang, das hat er auch immer noch gemacht. Er ist ein formidabler Gitarrero, muss man sagen. Es war auch so ein richtiges Gitarrenkonzert, also auch die anderen, wir werden nochmal kurz darauf kommen. Man merkt, er ist ein super Gitarrist und die Lieder werden dann bis zum letzten viel schön ausgespielt. Die Leute klatschen meistens schon, aber man hört dann gar nicht mehr den schönen, liebevoll ausgestalteten Schluss. Also er ist immer noch ein Bühnentier. Ganz am Ende hat er ein kleines Tänzchen gewagt, so einen kleinen Samba. Da schreien die Leute, so wollen sie ihn natürlich noch sehen. Aber in der Ruhe liegt mehr die Kraft. Er haushaltet mehr und er ist natürlich ein über 80-jähriger Mann. Mhm. Caetano ist eventuell noch ein bisschen fitter, sein Kompagnon, sein Besagter.
Der Titel der Abschiedstour ist ja nicht zufällig gewählt, Aquella Brasso, weil es einer der erfolgreichsten Songs von Gilberto Gil war, oder gibt es auch noch andere Gründe?
Es ist vor allen Dingen von seinem Debütalbum. Wir hörten es eben, das ist ein Gilberto Gil von 1969. In einer sehr brisanten Zeit auch geschrieben. Sein Exil stand schon fest. Also Militärdiktatur war kurz vorher am Kochen. Wir müssen immer wissen, dass die Diktatur in Brasilien wirklich vom Schlimmsten war. Und Herr Bolsonaro wollte sie heute fortführen. Und in der Zeit, er wusste schon, er muss raus aus dem Land, hat er diesen Song geschrieben. Er ist also auch imprägniert von, er war vorher inhaftiert, weil sie eben so wagemutig waren, die Jungs der Tropicalia-Bewegung, er mit Caetano vor allen Dingen in einem Konzert. Und von diesem Eindruck ist dieses Lied geprägt und es ist so eine Art Abschied auch an Rio, so eine Liebeserklärung an Rio, an die Jugend, hat viel symbolische Kraft und die steckt auch bis heute in diesem Song, genau. Deswegen musste der kommen, der kam aber ganz zum Schluss als Zugabe, also es wurde nicht gleich am Anfang gespielt, mhm. Aber so ein kleiner symbolischer Überbau.
Vielleicht muss man an der Stelle auch noch mal kurz da näher drauf eingehen, auf diese Bedeutung dieser Tropicalia-Bewegung, mit der er, Gilberto Gil und seine Kollegen, dann ja, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, angeeckt haben bei der brasilianischen Militärregierung. Also war das eine explizit politische Bewegung?
Explizit nicht, wie in allen Diktaturen hat man eine große Kunstfertigkeit auch verblümt, sehr fantasiebegabt, die Botschaften zu bringen. Aber ja, absolut, es war, ich sage immer, eine sowohl musikalisch sehr innovative, sehr ja, experimentierfreudige, als auch poetisch, textlich und sozialkritisch absolut eine politische Bewegung. Deswegen ist sie auch bis heute, hat die so eine Strahlkraft, nicht nur als musikalisches Laboratorium, wo die Leute also sagen, es gibt, also ohne Tropicalia wäre alles, was heute klingt, vielleicht stumm oder gar nicht da, absolut. Und sie sagten am Anfang, also Caetano und Gilberto sind wirklich die beiden Gralshüter, die beiden Ziehväter dieser Bewegung.
Und er, Gilberto Gil, ist ja dann auch später in die Politik gegangen. Viel später, muss man sagen, war er so Anfang der Nullerjahre auch mal Kulturminister von Brasilien, ne?
5 Jahre und auch schon mal unter Lula. Also ein Mann wie er begrüßt natürlich, dass Lula zurück ist jetzt im Amt. Genau, ich habe da mal so Anekdoten gehört. Ich habe ihn auch mal in Berlin erlebt. Er war, glaube ich, so ein heiterer, bei Wissenschaftlern sagt man, ein fröhlicher Wissenschaftler. Er war natürlich als Kulturbeschäftigter eher so ein lebendiger, fröhlicher Kulturvitaler Minister. Ich bin immer nicht so sicher, wie er sein Amt wirklich ausgeführt hat. Es gibt da so lustige Geschichten, dass er da eher informell war. Heute beim Konzert hat man ihn begrüßt und er hatte sowas Ehrwürdiges, wie er da auch auf der Bühne erschien. Da habe ich fast gedacht, er wäre eigentlich heute so ein gesetzter, würdevoller Politiker. Aber sicher war er in der Zeit auch sehr, sehr wichtig, von 2003 bis 2008, genau, unter Lula.
Mit wem hat er denn überhaupt gespielt heute?
Family Affair, total. Hat sich in den letzten Jahren auch schon so angedeutet. Manchmal bin ich nicht ganz sicher, ob das einfach ein cleverer Schachzug ist. So hat er immer sehr unproblematisch mit seinen Familienmitgliedern seine Band auch gleich parat. Heute war es 100% Familie, 2 Söhne. Man muss wissen, er war 4-mal verheiratet. Er hat irgendwann beim Konzert selber nicht mehr gewusst, wie seine Tochter heißt, von der die Enkelin auch mit dabei war, die ich schon erwähnte. Bei der habe ich die Funktion nicht so ganz erkannt. Die saß dann noch an so ein paar Keys, hat immer mal ein paar Töne da noch abgeschossen, hat mitgesungen. Die hat er auch in früheren Konzerten auch schon mal mit dabei gehabt. Die ist, glaube ich, sein ganzer Stolz als Sängerin. Ich finde sie gemessen an den brasilianischen Qualitäten nicht ganz top. 3 wunderbare, ein Enkel noch ein weiterer und 2 Söhne von ihm aus verschiedenen Ehen, die also super Instrumentalisten sind. An Drums, an Gitarre, sehr ein gitarrenlastiges Konzert, an 2 Gitarren.
Und, kann man auch vielleicht mal kurz reinhören,
richtig,
oder?
Auch vor allem die Interaktion. Da ruft er auch, singt laut Berlin. Das war so ein kleiner Wechsel in der Stimmung. Also bis dahin saßen diese Massen von Publikum, wo man wieder merkt, also A, die Berliner Community Brasiliens ist vielleicht die größte in Deutschland, aber da kommen auch alle Leute aus überall her aus Deutschland. Aber die saßen und mit diesem Song auch noch so ein Empowerment-Song an, da kommt Fee so an den Glauben, an den inneren Glauben, nicht den religiösen, ein Empowerment-Song. Da waren die Leute wie losgelassen, rannten alle zur Bühne, verließen ihre Sitzplätze und da passierte eben diese Interaktion, die man immer bei den brasilianischen Konzerten kennt, da singen Leute ganze Konzerte mit.
Bühnenabschied von Gilberto Gil heute Abend in Berlin. Katrin Wilke war für Fazit beim Konzert des 81-jährigen brasilianischen Musikers mit einer langen, langen Karriere. Die Illustratorin Anke Feuchtenberger gilt als Vorreiterin im deutschen Comic und sie prägt als Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften seit mehr als 25 Jahren die nächste Generation oder die nächsten Generationen von Zeichnerinnen und Zeichnern. An diesem Wochenende stand sie mit ihrem Werk im Mittelpunkt des Comic-Festivals in Hamburg. Gerade ist ihr neues Buch Genossin Kuckuck erschienen, in dem sie Erinnerungen an ihre Kindheit in der DDR verarbeitet hat. Es gab aber auch eine Ausstellung und ein ganztägiges Symposium in Hamburg. Jule Hoffmann war für uns dabei.
Punkt 18 Uhr ist das Westwerk im Hamburger Gängeviertel schon gerammelt voll. Anke Feuchtenberger, die Grande Dame des deutschen Comics, steht in schwarzem Kleid und weißen Lackstiefeln in der Schlange an der Bar. Immerzu jemanden grüßen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Stuhlmann.
Die Stimmung ist so unprätentiös, wie es die Comic-Szene eben mit sich bringt. Für die Ausstellung hat Feuchtenberger in Anlehnung an ihre Erzählung Genossin Kuckuck einige Holzstämme mit Perücken und Schlittschuhen ausgestattet, wobei Astlöcher und Unebenheiten im Holz wie Nasen oder Geschlechtsteile aussehen. Daneben lagern in Vitrinen aus Ton geformte kleine Schneckenschädel als imaginierte Relikte eines Schneckenmassakers im Garten. Von dieser Art Humor kommt auch Feuchtenbergers Liebe zum Medium Comic. Dass sie dabei aus der bildenden Kunst und Literatur schöpft, macht sie besonders interessant, sagt der Comic-Theoretiker Ole Frahm.
Wirklich in dem, was sie einen Raum eröffnet hat, knapp 30 Jahre, die sie immer wieder neue Wege beschritten hat und wirklich viel zu denken gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass sie natürlich jetzt mit Genossin Kuckuck auch nochmal diesen Anspruch auf, hier ist jemand, die wirklich Erzählwucht hat, wo sich viele Generationen noch dran abarbeiten können. Also dass wir da auch nochmal neu anfangen nachzudenken und auch ihre Arbeit am Bild neu verstehen.
Durch die Zugehörigkeit zur Comicwelt hat Anke Feuchtenberger sich auch gewisse Freiheiten bewahrt.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine Grundhaltung, ist auch eine politische Haltung. Ja? Und in der bildenden Kunst ist es ja einfach auch dieser Kunstmarkt. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Den Spaß, den ich habe beim Zeichnen und Erzählen, den kann sowieso keiner bezahlen. Ja? Also Geld kann man immer gebrauchen, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich Kunst produziere.
Über die Arbeit von Anke Feuchtenberger ist zum Festival ein Band erschienen mit internationalen Beiträgen aus Kunst und Wissenschaft. Der Titel stammt aus einer Erzählung Feuchtenbergers, in der eine Schnecke diesen Namen trägt. Die Königin von Dianze.
Der König ist natürlich eine patriarchale, das Feld ordnende Figur und das ist ja genau das, was sie unterläuft. Deshalb ist ja vom Dianzen, also das Dianze ist dann eben irgendwie, weiß man auch nicht genau, was das eigentlich so ist.
Zum Symposium am nächsten Tag erscheint die Königin von Dianze mit Basecap und gelber Strumpfhose. Anke Feuchtenberger ist auch auf dem Zenit ihres Erfolgs absolut uneitel. Die unverhohlene Bewunderung, die ihr von allen Seiten entgegenschlägt, macht sie verlegen und gerührt. Aber was sie vor allem hertreibt, ist ihr Interesse am Dialog.
Ja, das fing schon ein bisschen vorher an, als ich diesen Lebenswerkpreis bekommen habe, wo ich gedacht habe, eigentlich bekommt man den, wenn man tot ist. Und das macht schon ein komisches Gefühl so. Aber jetzt passiert es, was soll ich tun? Ich kann das ja nicht ändern und ich bin einfach sehr interessiert und finde das spannend, weil wenn ich zeichne, habe ich immer das Gefühl, ich werfe da was in den Raum, worüber ich gerne sprechen würde.
Feuchtenberger ist 1963 in Ostberlin geboren. In Genossin Kuckuck hat sie ihre ostdeutschen Kindheitserinnerungen verarbeitet.
Ich glaube, es ist schon wichtig, aus welcher Gesellschaftsordnung jemand kommt. Mir ist es wichtig, davon zu erzählen, dass es eben so komplett anders ist. Und dieser Wunsch, darüber zu erzählen, entstand auch, weil in Hamburg zum Beispiel so ein bisschen mit so einem generalisierenden Wissen irgendwie immer über sämtliche Fragen hinweggewischt wurde. Und ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall auch ein kleiner Teil des Antriebs war, Dinge zu erzählen, die vielleicht noch nie jemand so erzählt hat über die diese Zeit und eben nicht mit so einem politischen Anspruch, also so äußerlich politischen Anspruch, sondern mit so einem tiefen Gefühl dafür, dass es also Biografien formt. Ne?
Mehr als darum, sich nach außen hin zu positionieren, geht es Feuchtenberger um die innere Beschäftigung mit Fragen der Gesellschaft. Entsprechend kümmert es sie wenig, ob sie als Ostdeutsche oder Hamburger Künstlerin rezipiert wird. Dabei hat sie gerade die Comicszene in Hamburg durch ihre jahrelange Lehre geprägt wie keine andere. Ihre Studierenden, scheint es, sind ein einziger Club der Dankbaren, was im Kunsthochschulkontext schon außergewöhnlich ist. Zu ihnen zählt auch Noelle Kröger.
Dass nicht gesagt wurde, hier, du musst es so und so machen, das ist Schritt 1, sondern einfach, fang einfach an zu zeichnen. Komm ins Zeichnen und die Zeichnung wird dich ans Ziel bringen. Und diese Offenheit und dieser Spaß im Experimentieren, das war echt sehr gewinnbringend.
Am Ende zähle für Feuchtenberger, ob die Zeichnung eine Glaubwürdigkeit besitze, sagt die ehemalige Feuchtenberger-Schülerin und mehrfach ausgezeichnete Comicautorin Birgit Weil.
Ich habe dann, als ich dann angefangen habe, Comics zu zeichnen, irgendwann gedacht, ah, jetzt könnte ich ja eigentlich mal gucken, was sie so macht und habe mir das in der Bibliothek angeguckt und war dann komplett schockiert, weil ich dachte, oh Mann, das ist ja was ganz anderes und mein Gott, wie kann das sein, dass sie meine Arbeit gut findet? Und das, glaube ich, ist eben diese unglaubliche Fähigkeit von ihr, dass sie keine kleinen Anke Feuchtenbergers formt, sondern dass sie uns ermutigt, uns selber, unsere Sprache, unseren Stil, das, was wir zu sagen haben, wer wir sind, zu finden.
Generell ist es diese Dankbarkeit, die alle auf dem Festival zu einen scheint. Auch dafür, Anke Feuchtenberger endlich einmal gebührend feiern und würdigen zu können.
Jule Hoffmann über die besondere Ehrung von Anke Feuchtenberger beim Comicfestival Hamburg, unter anderem auch mit der Senator-Biermann-Radje-Medaille der Stadt Hamburg. Und wir kommen wie immer am Ende der Sendung zur Kulturpresseschau. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Montag, den 2. Oktober, gelesen.
Da am Dienstag keine Zeitung erscheint, feiern die meisten Feuilletons schon am Montag den Tag der Deutschen Einheit, der ja traditionell eher ostdeutsch geprägt ist. Denn der Westen hat hierbei nur eine Betrachterrolle. Was dann auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung zu Überschriften wie dieser in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt, seid umschlungen Ostpersonen. Befragt werden auch nur Ostgermanen. So erinnert sich Andreas Dresen im Berliner Tagesspiegel, auf den Demonstrationen 1989 ging es um Öffnung und Demokratisierung. Für Menschen wie mich war es dann eine große Enttäuschung, als es plötzlich in die andere Richtung kippte. Jetzt werden wir Kapitalisten. Aber gut, so ist halt Demokratie. Die Süddeutsche Zeitung weist auf ein Interview mit Angela Merkel hin, das das ZDF am Einheitstag ausstrahlen wird. Sie habe als Kanzlerin aller Deutschen ihre DDR-Geschichte nicht vor sich hertragen wollen, wie eine Monstranz, so die mächtigste Frau für 16 lange Jahre. Im Tagesspiegel hat Stefan Richter allerdings das Defizit der Westdeutschen beim Einheitsfeiern erkannt und so überschrieben: Der verspätete Westen. Nur die DDR weiß, dass es sie nicht mehr gibt. Richter erklärt das so: Anders als die DDR, die gleichsam über Nacht zum abgeschlossenen Gebilde mit bester Quellenlage mutierte und sich als dankbarer Gegenstand für zeitgeschichtliche, soziologische oder literaturwissenschaftliche Forschung anbot, wird die alte Bundesrepublik nur langsam historisch. Was, so der Tagesspiegelautor, eben auch daran liegt, dass sich zwischen Aachen und Zweibrücken nicht so wahnsinnig viel verändert hat in den letzten 33 Jahren. Daher klingt sein Wunsch für zukünftige Einheitsfeiern auch etwas utopisch. Erst wenn der Westen ebenso fremd wird, wie es der Osten schon ist, könnte aus den vielgestaltigen deutsch-deutschen Asymmetrien eine Beziehungsgeschichte werden. Eine heimliche Hauptrolle in den Einheitsartikeln spielt natürlich die AfD, die im Osten besonders gern gewählt wird. Da die nächsten Urnengänge aber in Bayern und Hessen anstehen und die Rechtspopulisten inzwischen auch hier vermutlich zweistellig werden, hat sich Peter Laudenbach für die SZ einmal deren Programm in Bezug auf die Kultur angesehen. Überschrieben ist es mit dem martialischen Wort Kriegserklärung, was vermutlich eher die AfD freut als tatsächlich zutrifft. Denn zu lesen ist Erwartbares, etwa ein Kampf der blauen Rechtsaußenpopulisten gegen die sogenannte politische Korrektheit. Sie soll, wenn es nach der hessischen AfD geht, keinerlei Rolle spielen. Die derzeit herrschende Einseitigkeit in Kunst und Kultur darf nicht zum Maßstab werden. Auch ihre bayerischen Parteifreunde beklagen etwas diffus, Zensur, Cancel Culture und eine einseitige Politisierung der Kunst, wie sie in Bayern aktuell zu erleben ist. Viel interessanter ist aber vielleicht der einzige Satz, der laut Laudenbach im Wahlprogramm der CSU zum Thema Kultur steht. Bayern hat eine großartige Kulturlandschaft in Spitze und Breite. Das hätte die SED nicht schöner ausdrücken können und so sind wir ja vielleicht doch schon vereinter, als wir denken. Wem das alles bisher zu real war, dem bietet die Tageszeitung Die Welt eine ganze quietschbunte Seite für die Besprechung des neuen Paw Patrol Kinofilms. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung einer animierten Hundeserie für Kleinkinder, in der Swantje Karich wunderbar infantile Übertreibung erkannt haben will. Denn jeder Hund steuert eine auf seine Fähigkeiten zugeschnittene Maschine, ein Auto, ein Gefährt, das ihn nicht nur zum wichtigen Mitglied der Rettungsstaffel macht, sondern auch außergewöhnliche Kraft besaß, mechanische Power. Was Kleinkinder erfreut, treibt deren Eltern oft in den Wahnsinn und so werden sich viele Erziehungsberechtigte vermutlich über das Fazit der Weltautorin freuen, wie der neue Kinofilm sich selbst zertrümmert.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.